And with that, we see the fires lit, the engines start to roar, and lift off. Scott Tingle, Anton Shkaplerov, and Noroshiki Kanai on their way to the International Space Station. Anton Shkaplerov already calling down, everything going well on board, everything reported fine. Performance calls coming in, the engines performing nominally or normally.
Am 17. Dezember 2017 startete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur das Raumschiff Soyuz MS-07 mit 3 Besatzungsmitgliedern an Bord zur Internationalen Raumstation. Am Telefon begrüße ich hierzu den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Herr Fellenberg, mittlerweile sind es wieder 6 Besatzungsmitglieder auf der Raumstation. 3 sind jetzt hinzugekommen, wie wir gerade im Hintergrund gehört haben. Der Start von MS-07, 3 waren auf der Raumstation, aber auch 3 sind zuvor zur Erde zurückgekehrt. Wie sah das im Einzelnen aus?
Es war jetzt sehr viel Betrieb dort im bemannten Zyklus. Diesmal keine längere Zeit zwischen den Flügen, sondern nur wenige Tage. Am 14. Dezember landete das Raumschiff Soyuz MS-05 mit der Crew. Das war der Russe Sergei Ryazinski, der Amerikaner Randolph Bresnik und der Italiener Paolo Nespoli. Sie waren insgesamt knapp 139 Tage im All. Und damit war es erst einmal eine dreiköpfige Stammbesatzung und wie Sie schon sagten und wie wir es am Ton gehört haben, der Start von Soyuz MS-07 bereits am 17. Dezember, dann am 19. Dezember die sichere Ankopplung an das Modul Rasvet. Und nun ist diese EC-54-Besatzung wieder komplett. Das sind 3 Amerikaner, Mark van der Hey und Joseph Agaba und der nun dazugekommene Scott Tingle, sowie die beiden Russen Alexander Mirsurkin und der jetzt mit Soyuz dazugekommene Anton Shkaplerov, sowie der auch jetzt angereiste Japaner Noroshiki Kanai. Damit ist, wie gesagt, diese Besatzung jetzt komplett, die 54er-Besatzung, und wird bis zum Frühjahr dort oben in der Station arbeiten.
Nun gab es natürlich auch, um das Ganze zu versorgen, eine ganze Reihe von Transportfahrzeugen, die natürlich nicht nur die Station angeflogen sind, sondern die dann auch noch ein bisschen hinterher weitergearbeitet haben, als sie sich gelöst haben. Zum Beispiel die Cygnus-Mission.
Ja, wir haben in letzter Zeit 3 solche Frachtraumschiffe dort zur Station gehabt. Das war am 16. Oktober Progress MS-07, das ja auf der russischen Seite der Raumstation angelegt hat. Das ist natürlich schon lange entladen, aber wurde nach und nach jetzt mit Müll beladen. Denn es geht ja nicht nur darum, Fracht zur Station zu bringen, man muss die Station natürlich auch entsorgen. Die Müllentsorgung, die bei uns einigermaßen funktioniert hier auf der Erde, muss natürlich dort oben auch funktionieren. Dann, Sie sprachen schon davon, kam Cygnus CRS-8. Die hatten am 14. November an Harmony Nadir, also an diesem amerikanischen Modul, nach unten zeigend angelegt und immerhin 3,3 Tonnen Güter zur Station gebracht. Die müssen erstmal ausgeladen werden und das musste relativ schnell funktionieren, denn am 4. Dezember hat dieses Raumfahrzeug wieder abgelegt, dann allerdings beladen mit 2,9 Tonnen Müll. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. 3,3 Tonnen ausladen, das muss alles verstaut werden und das kann man nicht einfach nur irgendwo hinpacken, das ist katalogisiert, man muss es ja auch wiederfinden, es gibt Stauraum in der Station, da ist ja ein Modul extra dafür da, dann hat man jetzt dieses aufblasbare Modul Beam auch dafür genutzt, um Dinge lagern zu können, dann gibt es noch den Stauraum oben auf dem japanischen Modul, dort ist ja auch ein kleines Modul angebracht, also die Station ist dann vollgepackt mit all diesen Geräten und wie gesagt 2,9 Tonnen Müll entsorgen aus der Station wieder in diesen Transporter. Der hat sich dann selbst nochmal auf den Weg gemacht für eine eigene Mission von wenigen Tagen und da ging es zum Beispiel darum, die Flugbahn anzuheben und 14 CubeSats auszusetzen. Das ist natürlich auch geschäftlich eine Sache, weil diese CubeSats werden natürlich nicht umsonst dort hoch transportiert. Am 17. Dezember, das war kurz nach dem Start von Soyuz, legte eine Dragon-Kapsel CRS-13 an Harmony Nadir an. Die brachte wieder 1,6 Tonnen zum Entladen zur Station. Auch der Transporter wird am 13. Januar wieder abgenommen, also relativ schnell, muss also entladen werden. Und diesmal beim Rückflug ist das Ding nicht vollgeladen mit Müll, sondern mit Gerätschaften, die zwar nicht mehr gebraucht werden auf der Erde, aber nochmal untersucht werden. Und vor allen Dingen auch mit wissenschaftlichen Proben. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Und hinzu kommt auch noch nicht nur das Entladen in die Raumstation selbst, sondern dieser Transporter hat ja hinten in diesem offenen Frachtraum noch zwei große Experimente. Ein Sonnenforschungsexperiment CIS und ein Mülldetektoreinheit, das kleinste Teile aufnehmen soll. Das soll 2 Jahre dort oben zeigen, was an kleinen Teilen eigentlich auch auf die Station einprasselt, um auch später für weitere Missionen gewappnet zu sein. Also hier ist es sehr, sehr viel Arbeit zum Jahreswechsel und ganz, ganz wichtige Arbeit dabei leistet natürlich der kanadische Greifarm. Das sollten wir immer mal bedenken.
Soweit zur derzeitigen Situation. Aber Herr Fellenberg, 2019 wird es einige Änderungen geben. Ich denke da zum Beispiel an die neuen Raumschiffe.
Ja, und das hängt natürlich vom kommenden Jahr ab, vom Jahr 2018. Wenn dort alles klappt, wird es nicht mehr so sein, wie wir es bis jetzt kennen. Bisher lang war es ja so üblich, dass 4 Soyuz-Raumschiffe gestartet wurden, um den bemannten Betrieb aufrechtzuerhalten. Das ist für Russland sehr wichtig. Für Russland wird auch im kommenden Jahr sehr wichtig sein, dass dieses Nauka-Modul endlich an die Station rankommt. Und für die Amerikaner wird es sehr, sehr wichtig sein, dass diese beiden kommerziellen bemannten Raumschiffe erstmals fliegen. Da gibt es zwar jeweils einen unbemannten Testflug, der Dragon V2 und das Starliner von Boeing, und dann jeweils einen bemannten Testflug. Das heißt, wenn diese Testflüge wirklich 2018 über die Bühne gehen oder ganz Anfang 2019, dann ist alles in Ordnung für die NASA, um mit diesen Raumschiffen dann auch 2019 bemannt die Station zu versorgen. Dann wird es nur noch 2 Soyuz-Flüge geben. Die sind ja für ein halbes Jahr immer ausgelegt. Und zusätzlich je einen Flug eines Dragon und eines Starliner. Da man auch bei diesen Raumschiffen dann jeweils einen Russen mitnehmen wird, gibt es beim Start des zweiten Soyuz durchaus die Möglichkeit, einen freien Platz zu haben für einen zahlenden Gast. Das heißt also, dass es dann einen überlappenden Wechsel geben wird. Und es ist allerdings dann nur ein einziger Platz frei für einen solchen Flug. Und man wird sehen, wie sich das alles entwickelt. Es hängt also alles davon ab, wie das Jahr 2018 abläuft. Und drücken wir mal die Daumen, dass alles läuft, dann wird das Jahr 2019 noch interessanter als das kommende, das voransteht.
Soweit zur Internationalen Raumstation. Herr Fellenberg, es gibt eine Rede von Herrn Trump. Er hat etwas unterschrieben, dass die NASA auffordert, zurück zum Mond zu kehren und natürlich dann später irgendwann mal zum Mars. Wie ist das zu bewerten?
Ja, es ist im Prinzip die Neuaufnahme der Bush-Theorie, dass Amerika zurück zum Mond soll. Und unter Obama, das muss man schon sagen, ist die ganze Sache etwas in Vergessenheit geraten und man weiß gar nicht so richtig, wozu man diese große Rakete baut. Da gab es dann Asteroidenmissionen und, diese SLS-Rakete. Jetzt gibt es ein Ziel. Die NASA ist natürlich hellauf begeistert, dass jetzt die Politik sagt und das schwungvoll von Trump unterschrieben wurde, es geht zurück zum Mond. Dabei ist noch nicht geklärt, wie die Sache funktionieren soll. Sicher ist nur, es geht zurück auf die Mondoberfläche. Also es gibt ja das Projekt Deep Space Gateway, das ist eine relativ kleine Station in der Mondumlaufbahn oder in einem der Lagrange-Punkte des am Mond, also rund 50.000 Kilometer vom Mond weg. Und dass man von dort aus den Mond untersucht, aber auch von dort aus dann quasi eine Fähre hat, mit der man auf die Mondoberfläche gehen kann. Hier ist eigentlich vorgesehen, dass man direkt auf dem Mond eine Station baut. Man will also nicht wie bei Apollo mal zum Mond und kurz wieder dann zurück, sondern man will dort eine ständige Station auf dem Mond haben. Beides geht aus meiner Sicht nach nicht. Vernünftig wäre schon dieses Deep Space Gateway. Aber hier steht noch aus, wie es gemacht werden soll. Und eine ganz wichtige Frage ist natürlich, wo kommt das Geld her? Das ist das, woran ja die ganze Bush-Geschichte damals auch gescheitert ist, dass keine zusätzlichen Mittel dafür bereitgestellt wurden. Jetzt wird man sehen, was die Politik macht, was Trump vorgibt und ob der Kongress dann dabei ist und sagt, wir geben jetzt Geld aus für solche Stationen. Wir Europäer hoffen, dass wir fest dabei sind, allein durch Dinge, die wir für die Orion-Kapsel bauen. Die Orion-Kapsel ist ja dafür vorgesehen. Und ich sage mal, warten wir es mal ab, wie das Ganze unterfüttert wird, wie realistisch das ist oder ob es nur ein großer PR-Gag war. Und wie Sie schon sagten, bei dieser ganzen Geschichte soll Technik erprobt werden, die später für bemannte Marsflüge vorgesehen ist.
Nun, wir werden sehen. Es geht da sicherlich noch viel Zeit ins Land, bis wir genauer wissen, wann ein Starttermin als Beginn für den Aufbau einer solchen Station oder Mondmission feststeht. Herr Fellenberg, es gibt auch wieder von SpaceX, von Herrn Musk, eine interessante Ankündigung. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es soll ein Tesla-Fahrzeug in Richtung Mond geschickt werden. Wie sehen Sie das?
Also es geht nicht zum Mond, sondern zum Mars. Sie haben ja gerade darüber gesprochen, dass andere Techniker proben wollen. Hier ist der Herr Musk wieder mal vorne weg. Er hat ja schon mal gesagt, dass er eine Dragon-Kapsel auf dem Mars landen wollte, 2018. Da ist er schon lange wieder von weg. Jetzt geht es aber darum, das ist auch relativ realistisch, dass dieses stattfinden wird. Es geht um den Testflug der Falcon 9 Heavy. Das ist ja eine Falcon 9, die aus drei Grundstufen besteht, die aneinander gekoppelt sind, nebeneinander. Dieser Testflug ist ja seit langer Zeit verschoben. Jetzt sieht es aber so aus, dass wir im Januar fliegen können. Die Rakete ist montiert, wird getestet und soll dann im Januar abheben. Und natürlich braucht man dafür eine Nutzlast. Man war immer davon ausgegangen, dass es eine Dummy-Nutzlast sein wird, also nur Masse, die dort als Test dorthin gebracht wird. Und nun ist, das war schon eine sensationelle Ankündigung von Herrn Musk und ein toller PR-Gag. Er will eines seiner Elektroautos, ein Tesla Roadster, dort draufsetzen und dieses Ding in den Weltraum bringen. Nicht genug damit. Die Rakete ist so stark, dass sie eine Flugbahn einnehmen kann, die sogar zum Mars führt. Das selbst unter ungünstigen Bedingungen, da sich das Fenster für einen energetisch günstigen Marsflug ja erst im April öffnet. Also hier ist die Rakete wirklich gefordert und muss alles zeigen, was sie kann. Dazu ist ein solcher Testflug ja da. Und dieses Tesla-Auto soll dann in Richtung Mars gebracht werden. Es ist noch nicht ganz klar, ob eine Mars-Umlaufbahn oder ein Vorbeiflug am Mars vorgesehen ist. Da müssen wir abwarten, wenn es dann soweit ist. Aber das Ganze ist natürlich eine PR-Geschichte und wird natürlich Schlagzeilen finden, wenn denn alles gut geht. Und Musk hat auch gesagt, sollte das mit der Rakete nicht so funktionieren, wie wir uns das denken, das ist ja ein Testflug, ist es auch nicht weiter schlimm. Hier geht nicht viel verloren, sondern lediglich ein Auto, das natürlich speziell ausgerüstet ist für seinen Flug. Wenn wir davon ausgehen, dass alles glatt geht, dann haben wir 2018 auch wieder eine wunderbare Geschichte, die zwar wissenschaftlich nicht viel bringen wird, was den Mars angeht, aber wir werden wunderbare Bilder haben und ich sage mal, ein am Mars vorbeiziehendes Auto, und wenn es dann noch ein Elektroauto ist, ist natürlich eine schöne Sache. Warten wir es ab, wir werden sehen.